Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: BioNTech stellt einen neuen Impfstoff speziell gegen die aktuelle Omikron-Variante in Aussicht und der Bundesfinanzminister angeblich ein neues Milliarden-Entlastungspaket. Was mehr, was weniger wahrscheinlich ist, was früher kommt oder erst später, gleich mehr dazu. Zum Start aber das Klima- und Inflationspaket des US-Präsidenten, das übers Wochenende die erste Hürde im Senat genommen hat, mit knapper Mehrheit. Gleich dazu eine Würdigung. Wie groß ist die Bedeutung? Und zuvor Katrin Brandt mit den Kernpunkten.
Das Paket umfasst Ausgaben in Höhe von rund 430 Milliarden Dollar. Der allergrößte Teil, 370 Milliarden, ist für Energiesicherheit und Klimaschutz vorgesehen. Weitere über 60 Milliarden gehen ins Gesundheitswesen. Ein wichtiges Ziel, vor allem für Präsident Biden, war es, die Inflation zu senken und Familien zu entlasten. Gleichzeitig will die Regierung mehr Steuern einnehmen, etwa durch das Schließen von Steuerschlupflöchern. Ursprünglich sollte das Paket sehr viel größer angelegt sein. Joe Biden hatte sich einen Umfang von 3,5 Billionen Dollar gewünscht, gestreckt über 10 Jahre. Doch zwei Senatoren aus den eigenen Reihen stellten sich immer wieder quer. Im Senat stehen sich Demokraten und Republikaner mit je 50 Sitzen gegenüber. Vizepräsidentin Kamala Harris kann mit ihrer Stimme das Patt auflösen.
Katrin Brandt zu Kernpunkten des Klima-, Sozial- und Umweltpakets. Mitgehört hat die USA-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Susanne Dröge. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Becker.
Dieses Maßnahmenpaket, es geht um Emissionsstopp, unter anderem um Energie, um E-Autos, alles Maßnahmen zum Klimaschutz. Aber im Titel des Gesetzes taucht die Inflationsbekämpfung auf. Inflation Reduction Act heißt das Ganze ja. Wie kommt das? Titel und Inhalt wollen ja nicht so recht zueinander passen.
Ja, der Titel ist tatsächlich den aktuellen Debatten in den USA geschuldet. Vor allen Dingen der Opponent des ganzen Klimapakets, der Senator von West Virginia, Manchin, hat jetzt zum Schluss vor knapp 4 Wochen gesagt, er kann dem nicht zustimmen. Es gibt zu viel Inflationsdruck und deswegen nehme ich doch stark an, man hat einen sehr prominenten Überschrift gewählt, obwohl es an Substanz mangelt, einfach um dem politischen Drive hier gerecht zu werden.
Und tatsächlich steckt ja hauptsächlich Klima in diesem Paket. In einigen Kommentaren wird es als das umfassendste Klimaschutzpaket aller Zeiten gewürdigt. Auch das Attribut historisch wird bemüht. Verdient es diese Würdigung?
Ja, ich denke, es gibt mindestens 3 Gründe, das so einzuordnen. Man muss sehen, dass die USA sehr selten durchgreifende Gesetze verabschieden. Der Präsident agiert im Klimabereich immer mit seinen Dekreten. Die können dann wieder vom Tisch gewischt werden, wenn der nächste Präsident einer anderen Partei antritt. Und ein Gesetz in den USA ist eine sehr substanzielle Sache. Es gibt dann keine Möglichkeiten mehr, dahinter zurückzufallen. Das letzte Gesetz stammt von 1970. Das macht eigentlich schon klar, wohin der Wind weht. Dann kommt hinzu, dass es vor 4 Wochen eigentlich so aussah, als kommt nichts mehr. Also dass die USA letztlich national und international mit leeren Händen dastehen, weil die Demokraten, wie gesagt, selbst opponiert haben gegen diesen Entwurf. Und vielleicht noch als 3. Punkt, es ist tatsächlich so, dass jetzt die Kombination gelungen ist, dass die Demokraten viele ihrer Themen in dieses große Paket gepackt haben, für deutsche Verhältnisse völlig undenkbar, dass wir eine Gesundheitsreform mit einer Klimareform und gleich auch noch, was haben wir noch hier, Budget, Haushaltsdefizit bekämpfen und so weiter, alles in ein Paket packen. Das ist sicherlich etwas, was die Demokraten feiern, weil sie jetzt vor den Midterm-Wahlen stehen und es für Biden so langsam aber sicher besser aussieht in seinen Umfragewerten wahrscheinlich. Demnächst wird sich das auch niederschlagen und deswegen wird es natürlich auch gefeiert.
Gucken wir ein bisschen auf die Klimadetails. Da geht es um Subventionen für erneuerbare Energien, geht um Steuernachlässe für Firmen, die Ökostrom nutzen, geht um die Förderung von E-Autos oder Solarzellen auf den Dächern. Auch eine grüne Bank taucht auf, die Umwelttechnologien fördert. Das sind alles Dinge, die man als Europäer eigentlich gut kennt, oder?
Genau, es ist eigentlich ein sehr europäischer Ansatz oder sogar sehr deutsch, wenn man Menschen privat zum Beispiel auch Unternehmen anstupsen will zu investieren, dann versucht man den Kostendruck zu nehmen und ihnen da Anreize zu setzen, in dem Fall, in diesem Paket sehr stark Steuererleichterungen eine Rolle spielen. Eine sehr ungewöhnliche Sache, deswegen wird das ja auch von den Republikanern als große Verschwendung von Steuergeldern und so weiter kritisiert. Sozialismus taucht als Schlagwort auf. Aber eigentlich ist es ein sehr europäisches Vorgehen hier. Das ja, kommt einem wirklich bekannt vor. Und das fehlt eigentlich an dem taffen amerikanischen Ansätzen, die immer auf Markt und private Akteure setzen.
Haben Sie da speziell was vermisst, was sich jetzt nicht durchgesetzt hat, weil Sie von taffen Ansätzen sprechen?
Ja, also es war im Ursprungspaket eigentlich vor anderthalb Jahren die Rede davon, dass man große Infrastrukturprojekte voranbringen will, die wirklich dann letztlich dem Land langfristig was bringen würden. Also Straßenbau, Schienenbau und vor allen Dingen die Energieinfrastruktur, die ja regelmäßig zu Blackouts führt. Das erklärt auch die hohe Zahl, die letztes Jahr noch im Gespräch war, von 3,5 Billionen US-Dollar. Das ist nicht mehr drin. Und die Frage von einem CO2-Preis ist sowieso früh gestorben. Das hätte man so nicht jetzt durch den Senat bringen können. Insofern, ich vermisse sie nicht. Es hätte mich komplett umgeschmissen, wenn das gekommen wäre.
Bekommt aber sehr viel Beifall von den Umweltverbänden in den USA. Und das ist ja etwas, was wir als Europäer nicht kennen. Da bleiben ja nach allen Erfahrungen alle politischen Projekte zurück hinter dem, was Umweltverbände fordern. Hat Sie denn dieser Beifall aus der Umweltseite überrascht?
Also ich glaube, der Beifall ist schon der Erleichterung geschuldet, dass überhaupt etwas passiert. Also ich glaube, der Druck von der Straße war auch in den USA sehr groß. Was bei uns Fridays for Future sind, ist in den USA das Sunrise Movement. Und das hat ja auch Biden zum Gewinn der Wahl durchaus, das hat geholfen, dass viele junge Leute ihn gewählt haben in der Hoffnung, dass auch klimapolitisch etwas passiert. Deswegen denke ich, es kommt hinzu der Faktor, dass es eben ein Gesetz ist, das durch den Senat ist und diese Maßnahmen, die dort drin stehen, können eben nicht wieder umgekehrt werden. Das hatte ich gesagt und das am Anfang betont als ein Grund, warum es als historisch gilt. Und dem schließen sich die Umweltverbände, die seit Jahren auch unter Trump, also wirklich gelitten haben, natürlich unumwunden an. Das kann ich gut verstehen. Das ist, wie gesagt, der Erleichterung geschuldet.
Andererseits aber trotz dieses Beifalls oder trotz der Erleichterung, wenn man an das ganz große Klimaziel denkt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, kann das damit gelingen?
Ja gut, die USA sind natürlich einer der zweitgrößte Verschmutzer weltweit und historisch sowieso der größte Verschmutzer. Das ist sicherlich ein wichtiger Beitrag. Allein werden weder die USA noch andere große Länder die Welt und das Klima retten. Aber hier reden wir von einer Größe, dass das angekündigte Zwischenziel der USA zumindest zu 2/3 jetzt abgesichert ist. Also konkret hat ja Biden für das Jahr 2030 angekündigt, auf 50 bis 52% zu kommen. Berechnungen zeigen, dass dieses Paket immerhin 40% liefern wird. Es gibt viel Schwung dadurch jetzt in den internationalen Anstrengungen, auch wenn die Gesamtgroßwetterlage gerade mal ganz schlecht ist, wegen den Konflikten mit China und Russland. Aber das ist definitiv eine Ansage, die USA hier treffen, wenn es um Klimaschutz geht.
Nun ist ja, wir haben das eben erwähnt, mit allerknappster Mehrheit das Maßnahmenpaket durch den Senat gegangen. Am Freitag soll es ins Repräsentantenhaus, wo es aller Voraussicht nach wieder eine knappe Mehrheit bekommt. Aber, und das haben Sie erwähnt, im November sind dann die Midterm-Wahlen, große Nagelprobe für Joe Biden. Welche Rolle spielt das Paket für ihn jetzt?
Na gut, er ist jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo er ganz viele, Punkte sammeln kann. Es sind gute Zahlen vom Arbeitsmarkt reingekommen. Er hat außenpolitisch gerade sehr hart durchgegriffen und das ist eben bei der Terrorbekämpfung gepunktet. Mit dem Paket zahlt er ein auf die Versprechen der Demokraten, die ja Armutsbekämpfung und sich kümmern um die Mitte der Gesellschaft, auch um Staaten, die stark von Arbeitslosigkeit aufgrund des Kohlesektors und so weiter betroffen sind. Also die Demokraten können froh sein, dass sie dieses Paket haben, um damit jetzt zu werben. Ach ja, die Kosten im Gesundheitssektor wird es auch massiv senken für viele Haushalte. Damit kann er losziehen in den Wahlkampf und das hätte ihm jetzt wirklich noch gefehlt in diesem Mosaik.
Susanne Dröge war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank.
Gerne.
Und wo wir bei den milliardenschweren Paketen sind, dem Spiegel zufolge plant der deutsche Bundesfinanzminister ein gut 10 Milliarden schweres Entlastungspaket zusätzlich zu den bereits 2 beschlossenen. Jörg Münchenberg fasst zusammen, was da bekannt geworden ist.
Dass die Ampel die Verbraucher angesichts steigender Preise und Energiekosten weiter entlasten wird, ist absehbar. Doch bislang war die Ansage immer, erst nach weiteren Beratungen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD und Arbeitgebern wie Gewerkschaften sollten zusätzliche Beschlüsse gefasst werden. Doch jetzt prescht Finanzminister Christian Lindner, FDP, offenbar vor. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel sind die Pläne über weitere Steuerentlastungen schon weit gediehen. Insgesamt sollen demnach die Steuerzahler im kommenden Jahr um 10,1 Milliarden Euro entlastet werden. Im Kern geht es darum, das Kindergeld zu erhöhen. Dies hatte bereits Familienministerin Lisa Paus von den Grünen vor ein paar Wochen in Aussicht gestellt. Zudem ist vorgesehen, inflationsbedingte Mehreinnahmen des Staates wieder an die Steuerzahler zurückzugeben. Nach Schätzungen der Fachleute des Deutschen Industrie- und Handelskammertages dürfte der Fiskus allein in diesem Jahr durch die sogenannte kalte Progression 10 Milliarden zusätzlich einnehmen. Und dies sei noch eine vorsichtige Schätzung, heißt es heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Verweis auf ein noch unveröffentlichtes DIHK-Papier. Konkret soll demnach der Grundfreibetrag, also die Einkommensschwelle, bis zu der keine Steuern gezahlt werden müssen, von derzeit 10.347 Euro auf 10.633 ansteigen. Gleichzeitig soll der Spitzensteuersatz ab dem kommenden Jahr erst bei 61.972 Euro greifen. Derzeit liegt der Satz noch bei 58.597 Euro. Schließlich sollen die neuen Einkommensteuertarife ab dem kommenden Jahr die Inflation mit berücksichtigen. Lindner trommelt bereits seit Monaten für eine Entlastung der Steuerzahler angesichts der kalten Progression. Diese bewirkt, dass trotz angepasster Löhne an die Preisentwicklung weniger im Geldbeutel bleibt, weil mit einem höheren Einkommen auch die Steuerbelastung steigt. Grundlage der Berechnungen im Finanzministerium ist demnach eine erwartete Inflationsrate von 6% in diesem und 2,5% im kommenden Jahr. Aber laut Spiegel sollen noch gezielt Familien entlastet werden durch eine Anhebung des Kindergeldes für die beiden ersten Kinder um jeweils 8 Euro auf dann 227 Euro. Für das dritte Kind soll es noch einmal 2 Euro mehr geben. Auch für das Folgejahr sind demnach Anpassungen nach oben vorgesehen. Dies könnte wiederum als Signal an SPD und Grüne verstanden werden, die prinzipiell einkommensschwache Haushalte gezielt entlasten wollen. Unklar ist dagegen aber, was aus dem 9-Euro-Ticket wird. Lindner selbst hat eine Verlängerung der zeitlich befristeten Entlastungsmaßnahme bislang aus Kostengründen kategorisch abgelehnt. Darauf hatte heute auch der Sprecher von Bundeskanzler Scholz verwiesen, das 9-Euro-Ticket würde pro Jahr 10 Milliarden Euro kosten. Allerdings reißt die Debatte darüber nicht ab, zumal sich das Ticket als äußerst erfolgreich erwiesen hat.
Der Bericht von Jörg Münchenberg.
Arbeiterlos. Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Ausland. Unser Themenschwerpunkt im August.
Als Nadelöhr für Zuwanderer in den Arbeitsmarkt in Deutschland, vor allem für Menschen, die nicht aus EU-Staaten kommen, gilt die Frage, werden deren Berufsabschlüsse anerkannt oder was müssen sie noch leisten, damit ihre in den Herkunftsländern erworbenen Abschlüsse anerkannt werden? Darum geht es in unserer Serie heute. Manfred Götzke berichtet über den Fall einer Lehrerin aus Belarus.
Julia Schmidt hätte sich nicht vorstellen können, dass der Weg so schwer werden könnte. Seit inzwischen 4 Jahren versucht die 37-jährige Belarusin, ihre Qualifikation als Lehrerin in Deutschland anerkennen zu lassen. Mit mäßigem Erfolg. 2018 hatte sie ihre Unterlagen beim Sächsischen Landesamt für Schule eingereicht. 17 Monate später erhielt sie einen ersten Bescheid der Behörde.
Und der Bescheid war für mich sehr deprimierend, weil mir wurde ausschließlich das Fach Russisch anerkannt, aber nicht Deutsch als Zweitsprache oder als Fremdsprache. Und es wurden keine Bildungsnachweise berücksichtigt, nur mein erstes Lehrerdiplom.
Dabei hat Schmidt eigentlich alles, um in Deutschland als reguläre Lehrkraft zu unterrichten. In ihrer Heimat hat sie Russisch, Literatur und Deutsch studiert, in allen Fächern an Schule und an der Uni unterrichtet. In Deutschland hat sie sogar noch einen Germanistikmaster gemacht und seit 8 Jahren arbeitet sie hier als staatlich anerkannte Dolmetscherin.
Ich dachte, das kann nicht richtig sein. Insbesondere, weil habe ich eine Studienkameradin, die hat bei derselben Behörde in Dresden auch dieselbe Behörde wirklich. Und sie hatte nur dieses erste Diplom wie bei mir. Und ich hatte ein Diplom mit Auszeichnung. Sie hatte nicht so gute Noten wie ich. Und es wurde ihr anerkannt und mir nicht.
Unter anderem deshalb hat Schmidt gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt. Sie klagt inzwischen auf volle Anerkennung ihrer Qualifikationen. Denn um in Deutschland als reguläre Lehrkraft anerkannt zu werden, braucht es zwei Fächer.
Also ich hätte nie denken können, dass es wirklich so schwierig wird. Und das ist so bürokratisch und vor allem, dass es so viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
Wie Julia Schmidt geht es tausenden Bürgern aus Drittstaaten oder EU-Ländern, die gerne in den Mangelberuf Lehrerin einsteigen würden. Deutschland vergeudet hier extrem viel Potenzial, so der Befund der GEW-Studie Verschenkte Chancen von 2021. Rund 2500 migrierte Lehrkräfte versuchen, ihre Qualifikationen in Deutschland anerkennen zu lassen, pro Jahr. Und lediglich 500 von ihnen gelingt das zurzeit. Denn die deutschen Behörden legen den Bewerbern viele Steine in den Weg. Wie bei Schmidt werden in vielen Fällen Studienfächer nicht anerkannt oder falsch zugeordnet. Die GEW sieht hier einen preußischen Blick bei den Studienleistungen. Statt Berufs- und Lehrerfahrung aus dem Ausland anzuerkennen, prüften die Behörden eher fünfmal, ob alle studierten Module exakt mit denen in Deutschland übereinstimmen. Diese Erfahrung hat auch die belarussische Lehrerin gemacht.
Also die schauen nur tatsächlich auf die Fachrichtung, aber nicht, was genau studiert wurde. Also wenn in einem Diplom groß und breit nicht steht Lehrer, dann wird das gar nicht berücksichtigt.
Das Hauptproblem ist jedoch ein anderes. In fast allen anderen Ländern unterrichten Lehrkräfte nur einfach. Hier könnten und müssten es die deutschen Behörden den Bewerbern viel einfacher machen, sagt Maike Finn, die Vorsitzende der GEW.
Um Verfahren niedrigschwelliger zu gestalten, müssen Informations- und Beratungsangebote weiter ausgebaut werden, bestenfalls in mehreren Sprachen. Die Anerkennung von fachlichen Leistungen und Berufserfahrungen sollte sachgerecht und mit Augenmaß erfolgen.
Zwar bieten die Bundesländer sogenannte Ausgleichslehrgänge, um fehlende Qualifikationen etwa für ein zweites Fach nachzuholen, doch die dauern oft 3 Jahre und länger, so die GEW-Chefin.
Uns geht es nicht darum, die Zweifachregelung zu kippen, überhaupt nicht, sondern uns geht es darum, dann zu sagen, Anerkennungsmaßnahmen zu gestalten, die die Leute auch wirklich machen können. Denn man muss sich ja überlegen, in welcher Lebenssituation befinden sich die Menschen denn, um die es da geht. Die sind geflüchtet, die sind in aller Regel ja auch schon älter, die haben schon Berufserfahrung. Das heißt, die können sich schlicht und einfach aus Überlebensgründen, sage ich mal, gar nicht leisten, nochmal 3, 4, 5 Jahre zu studieren.
Und so scheitern viele oder arbeiten unterhalb ihrer Qualifikationen, als Unterrichtshilfe zum Beispiel. Konkret sehen die Zahlen so aus. Nur 11% der ausländischen Lehrkräfte werden ihre Qualifikationen direkt anerkannt. Von fast 70% der Bewerber wird ein Ausgleichslehrgang verlangt. Von denen schaffen es wiederum nur 9%. Dass Deutschland dieses Potenzial eigentlich nicht verschenken kann, darin sind sich fast alle Beteiligten einig. Schließlich braucht Deutschland nach aktuellen Berechnungen der GEW in den nächsten 10 Jahren 250.000 Lehrkräfte. Julia Schmidt könnte eine von ihnen sein. Einstweilen arbeitet sie erstmal als Russischdolmetscherin. Ein Beruf, der derzeit auch sehr gefragt ist.
Manfred Götzke, unsere Serie zum Fachkräftemangel und der Zuwanderung aus dem Ausland. Und Themenwechsel. Covid-Impfstoffhersteller BioNTech hat den Umsatz im ersten Halbjahr erneut gesteigert. Und der neue Impfstoff gegen die aktuellen Omikron-Varianten soll im Herbst zur Verfügung stehen. Das hat der Konzern heute bekannt gegeben. Brigitte Scholz ist dazu.
BioNTech will den Schutz der Menschen gegen die Omikron-Variante verbessern. Und das könnte zeitnah geschehen, kündigte der Chef des Mainzer Impfstoffherstellers Ugur Şahin heute auf der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal an.
In anticipation of a launch.
Wir rechnen mit der Einführung der an Omikron angepassten neuen Impfstoffe im Oktober. Deshalb haben wir schon begonnen, beide an BA1 und BA4 und BA5 angepassten Impfstoffe zu produzieren. Dieses proaktive Vorgehen ermöglicht es uns, auf verschiedene Weise auf die Empfehlungen der Regulierungsbehörden einzugehen. Wir wollen beide Impfstoffe zur Booster-Kampagne im Herbst anbieten. Das gilt natürlich vorbehaltlich der Genehmigung der Zulassungsbehörden. Die neuen Impfstoffe sollen zum einen an die neuen Varianten angepasst sein. In den USA setzt die Zulassungsbehörde dabei auf sogenannte bivalente Impfstoffe. Diese sollen wahrscheinlich dann aber auch in Europa zugelassen werden. Außerdem forschen BioNTech und Pfizer an Impfstoffen der nächsten Generation, die einen längeren und breiteren Schutz bieten sollen. Derzeit entwickelte das Virus alle 3 Monate eine neue Untervariante, sagte der BioNTech-Chef. Mit diesem Tempo müssten nicht nur die Impfstoffentwickler, sondern auch die Regulierungsbehörden bei ihren Genehmigungsverfahren mithalten, mahnte Şahin. BioNTech sei aktuell führend beim Marktanteil, zusammen mit dem Partner Pfizer.
Unser Ziel ist es, diese Führung zu festigen. Wir glauben, dass SARS-CoV-2 noch auf absehbare Zeit bei uns sein wird. Deswegen ist es nötig, unser Produkt weiterzuentwickeln, um den ständig neuen Varianten des Virus zu begegnen. Und deshalb wehren sich die beiden Unternehmen wohl auch gegen die Patentklagen des Konkurrenten CureVac. Dazu aber äußerte sich der Vorstand heute nicht. Die Booster-Kampagne könnte auch dem Nettogewinn wieder einen Schub geben. Der ging im zweiten Quartal wegen der nachlassenden Impfstoffgeschäfte um 40% auf knapp 1,7 Milliarden Euro zurück. Für das Gesamtjahr bestätigte BioNTech jedoch seine Umsatzprognose von 13 bis 17 Milliarden Euro. Neben Impfstoffen gegen Covid setzt das Unternehmen auch vermehrt auf Medikamente gegen Krebs. Die Produktion der Impfstoffe läuft aktuell auf der Basis von Erdgas. BioNTech will jedoch auf erneuerbare Energien umsteigen. Finanzvorstand Jens Holstein rechnet aktuell jedoch nicht mit einer Beeinträchtigung der Produktion.
Our R&D and clinical development activity.
Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung als auch die klinische Entwicklung sind aktuell abhängig vom Gas. Wir arbeiten daran, diese Wirkungen zu vermindern und kooperieren proaktiv mit unseren Partnern und den Regierungen, um die Auswirkung möglicher künftiger Energiekürzungen abzumildern.
From any potential energy shortage in the future.
Das Unternehmen treibt in Afrika zudem die dezentrale Fertigung über die sogenannten Biontainer voran. Der erste ist in Ruanda aufgebaut worden. Zwei weitere im Senegal und in Südafrika sollen folgen.
Brigitte Scholtes war das. Reichen wir die Biontech-Zahlen und die Impfstoffpläne zum Börsenberichterstatter Viktor Goitka weiter. Wie kam das Ganze an?
Das ist richtig schlecht angekommen. Die Papiere aktuell mehr als 10% im Minus an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Da ist eine Menge schnelles Geld drin in diesen Impfstofftiteln, also auch bei BioNTech. Und das ist eben auch mal schnell raus, wenn es Enttäuschungen gibt. Man sieht nämlich, dass BioNTech im Vergleich zum Vorjahresquartal in den vergangenen 3 Monaten bei Umsatz und Gewinn jeweils rund 40% eingebüßt hat. Das liegt natürlich daran, dass aktuell viele Auftraggeber momentan abwarten auf die neuen Impfstoffe, die da kommen. Dass natürlich auch die große Impfwelle zumindest in der westlichen Welt erstmal ein bisschen abgeebbt ist. Und viele jetzt natürlich warten, was bringen die Impfstoffhersteller gerade für die Virusvarianten, also BA5, auf den Markt. Und da wartet man eben jetzt ab, als aktuell ganz, ganz viel zu bestellen. So erklärt sich dieses Minus.
Außer von BioNTech gab es Zahlenmaterial ja auch von Siemens Energy und von Porsche. Und neben den Zahlen wäre es ja bei Siemens, da wäre auch die ominöse Turbine spannend gewesen, die angeblich für den Gasfluss durch Nord Stream 1 so wichtig sein soll. Und bei Porsche, da wäre Neues zu Porsche Gate ganz interessant gewesen, muss ich sagen. Die Frage also, wie eng die Bande zwischen dem Bundesfinanzminister und dem Porsche-Chef sind. Aber Herr Goitka, wir müssen uns wohl mit den Zahlen begnügen. Mit Angaben zu Porsche Gate und zur Turbine waren die Firmen ziemlich sparsam.
Ja, fangen wir mal bei Siemens Energy an. Also die Turbine ist weiterhin in Deutschland, sie muss halt aber verschifft werden. Da sei man gerade in Gesprächen, hieß es vom Siemens Energy-Chef, was auch immer das genau heißt. Russland aber auch sonst Thema bei Siemens Energy. Man muss ja das Russland-Geschäft der Firma quasi komplett abschreiben. Das kostet hunderte Millionen Euro in der Bilanz. Dazu kommen auch die Dauerprobleme in der Windkraftsparte Siemens Gamesa. Das sorgt für einen ordentlichen Verlust im abgelaufenen Quartal und für eine Aktie, die in der Spitze hier an der Börse mehr als 4% runtergedrückt wurde, jetzt das Minus auf knapp 2% eingedampft. Ansonsten Porsche, das war der zweite Titel, den Sie genannt hatten. Das ist ja sozusagen die Dachgesellschaft, in der die Autodynastien Porsche und Piëch ihre VW-Anteile gebündelt haben. Und da es für VW ganz gut läuft, läuft es dann eben auch hier die Aktie 0,6% im Plus. Die Familien wollen aber künftig bei Volkswagen wieder ein bisschen stärker durchregieren.
Was es sonst für den Börsentag gab, Außenhandelszahlen aus China. Streifen Sie die kurz und sagen uns, was hat denn der DAX aus all dem gemacht?
Das waren gute Exportdaten aus China. Im Juli hat man 18% mehr exportiert als im Vorjahr. Und das lässt natürlich den Rückschluss zu. Naja, wenn China mehr exportiert, dann wird logischerweise im Rest der Welt irgendwo mehr bestellt. Und das heißt für manche hier an der Börse, dass es dem Rest der Welt vielleicht doch wirtschaftlich gar nicht so schlecht geht, wie das einige vermuten. befürchtet hatten. Das nimmt man heute ja an der Börse zum Anlass, um die Kurse nach oben zu drücken. Der deutsche Leitindex 0,8% im Plus bei 13.685 Punkten.
Der Blick auf den Euro.
Der Blick auf den Euro, eher notiert bei einem Dollar 0,219. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel 0,76% und der Goldpreis 1780 Dollar je Feinunze.
Viktor Goitka, vielen Dank, war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.